Heute ist das Thema das Gebet. Wir hatten ja, das letzte Mal war Pfingsten, wo ich hier war. Und da habe ich ja diese Predigt mitgehabt.
Aber über Pfingsten gepredigt,
ganz spontan. Und habe das nochmal ausgearbeitet von Pfingsten und gleich auch in der nächsten Gemeinde gesagt. Und das will ich auch in der dritten machen, weil ich finde, das Thema Heiliger Geist ist so wichtig. Ist so wichtig. Aber das hatten wir. Und wir kommen ja von Ostern. Jesus starb am Kreuz. You understand? Ja? Okay. Und Jesus legte damit die Grundlage für uns und für jeden Menschen in die Gegenwart Gottes zu kommen. Der Vorhang im Tempel zerriss. Das Allerheiligste ist das Bild für die Gegenwart Gottes. Die Götter der aller anderen Religionen sind fremd, weit weg. Gott kommt uns nahe. Das war die Grundlage. Und dann das Kommen des Heiligen Geistes. Jesus sagt, ich muss zum Vater gehen. Und die Jünger heulen, naja, Jesus, du sollst nicht gehen, du sollst bei uns bleiben. Nein, sagt Jesus, ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Ich muss gehen, damit das, was ihr Jünger mit mir die 3 Jahre erlebt habt, damit das alle Menschen erleben können. Versteht ihr den Gedanken? Das ist der eigentliche Grund. Und dann kam der Heilige Geist und hat die Jünger erfüllt. Und dann wurde die Gemeinde gegründet. Das ist die Reihenfolge. Erlösung, der Heilige Geist, Jesus geht zum Himmel, der Heilige Geist kommt und die Gemeinde wird gegründet. Und heute ist das Thema eben das Gebet. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Nochmal einen wichtigen Gedanken zur Gemeinde. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18, das ist ein sehr krasser Satz. You understand? Die Pforten der Hölle, das ist Satan und die Dämonen. Nur mal deutlich zu machen, dieser Satz sagt, diese Aussage Jesu sagt, das ist ja nicht eine Theorie, die einzige Gemeinschaft in dieser Welt, die nicht von Satan und den Dämonen überwunden wird, ist die Gemeinde Jesu. Das sind die, die mir gehören. Der Satz bedeutet in der Umkehrung, alle, die mir nicht gehören, das sagt Jesus sehr unaufgeregt, aber ist doch dramatisch, werden vom Satan und den Dämonen überwunden. Das ist die Wahrheit. Wenn man sich umschaut, ist es so. Der Satan ist ein Mörder. Wo ist Mord? Ja, wenn einer den anderen umbringt auf der Straße, alles klar. Aber wenn es im Namen von Religion geschieht, oh, dann gibt's schon Empörung. Weil man sich doch richtig fühlt. Der Satan ist ein Durcheinanderbringer. Wo ist Durcheinander zu sehen? In unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Satan will Durcheinander bringen. Gott will ordnen, klar machen, Richtung geben, gut machen. Ich liebe Ordnung. Ja auch? Ist Ordnung gut? Ich liebe sie. Also das nur mal zu diesem Wort Jesu. Das ist so viel Dramatik drin, es müsste eigentlich hellhörig machen. Jesus sagt, nur die Gemeinde. Die Gemeinde ist das Rettungsschiff, wie die Arche Noah es war für Noah und seine Familie. Und es ist gut einzusteigen, indem man sich Jesus anvertraut. Wer ist diese Gemeinde? Nur mal als Erinnerung. Die Gemeinde Jesu, das sind die Herausgerufenen, die Ekklesia. You understand? Yeah, it's okay. Die Gemeinde Jesu sind diejenigen, die sich persönlich Jesus anvertraut haben, ihn in ihr Leben aufgenommen haben, von neuem geboren sind. Das ist die Gemeinde Jesu. Und das ist die Voraussetzung, um das Himmelreich zu sehen und hineinzukommen. Kindertaufe, Konfirmation, Kommunion, ich kann jetzt alles Mögliche an kirchlichen Traditionen aufführen oder sonstige Religionen, hat keinen Wert, wenn es um das Himmelreich geht. Das werden die Religionszugehörigen natürlich anders sehen, aber ich meine, wir können machen, was wir wollen. Jesus sagt, wenn du das Himmelreich willst, dann du brauchst eine Wiedergeburt. Das ist die Gemeinde Jesu, die gesagt haben, ja, Jesus. Die Religionen der Welt sagen, ihr müsst das und das tun. 5 Gesetze, 7 Gesetze und so weiter. Also jeder hat so seine Gesetzesvorstellung, wie man dann in den jeweiligen Himmel oder ins Ewigkeit kommt. Aber Gott sagt uns allen Menschen, du bist ein Sünder. Das ist dein Problem. Das sagt er noch nicht mal anklagend, sondern als Diagnose. Das ist das Problem. Die Schallplatte dieser Welt. Es gibt nur eine Schallplatte auf dieser ganzen Welt. Und die hat einen Titel. Der andere ist schuld. Ich habe jetzt nach Osten gezeigt, ich kann auch nach Westen zeigen. Also, oder nach Süden. Der andere ist schuld. Das ist unsere Schallplatte. Ab uns allen. Der Zeigefinger. Also es ist, und Gott sagt, du bist schuld und zeigt nicht mit dem Zeigefinger auf uns. Ich wiederhole mich, das habe ich schon manchmal gesagt, sondern mit der ganzen Hand. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und Gott, aber das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern ich vergebe dir. Hier, Erlösung in meinem Sohn Jesus Christus. Ist das ein Angebot? Ja, ist es. Also, das ist wichtig zu sehen. Nicht die allgemeine Christenheit ist die Gemeinde Jesu, sondern diejenigen, die sich haben retten lassen, die sich haben rufen lassen und sich Jesus anvertraut haben. Ich musste so denken bei der Vorbereitung an Beerdigung, da wird ja jeder noch in den Himmel gehoben. Das können wir nicht. Das können wir nicht. Da jemand hat mal gesagt, nirgendwo wird so viel gelogen wie bei Beerdigung. Du kannst ja nicht ehrlich Klartext reden, ne? Ich bin froh, dass ich immer Klartext reden konnte bei Beerdigung. Ist aber Herausforderung. Wie sagt man seinem Kind? Die biblische Botschaft ist klar. Es ist Bekehrung und Wiedergeburt, das neue Leben. You understand? Okay. Und dann, das ist das Thema, eben die Gemeinde Jesu, ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Und mir stand vor Augen, was sind die Kennzeichen der Gemeinde Jesu? Und dazu der Vers Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Ich würde jetzt so einen Stuhl nehmen.
Wie viele Beine hat der Stuhl?
How many from this? 4. And in this word of God is written, the church of Jesus stands on the teaching of the apostles, community, breaking bread, and prayer. Understand? Okay. Ich habe so gedacht, wer nur in der Lehre lebt, der muss auf einem Stuhl sitzen mit einem Bein. Geht das? Du bist ständig am Balancieren, deine beiden eigenen Füße müssen die anderen Beine sein. Wer nur in der Lehre lebt und in der Gemeinschaft und nichts anderes. Der lebt auf zwei Beinen, mit den eigenen Beinen geht das, mag das gehen, aber man ist ständig am Balancieren, funktioniert auch nicht so gut. Mit drei Beinen, ein Hocker geht schon besser, im Brotbrechen. Und mit dem Gebet wird's komplett. Vier Füße und dann steht das. Die Gemeinde steht auf diesen vier Punkten. Als ich darüber nachdachte, wurde mir deutlich, welche Bedeutung das hat. Und aber das Ganze, dieser Stuhl und mit den Beinen, hat ein Ziel. Ein Ziel. Gemeinschaft mit Jesus. Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Um den letzten Punkt geht's mir heute. Und zwar das Gebet. Ich habe zuerst geschrieben, das Gebet ist das Wichtigste, es baut auf die anderen drei Punkte auf, aber ich will das nicht sagen, ich will das Gebet nicht überhöhen, aber auch nicht unternivellieren. Das Gebet ist ja bei uns im Land unternivelliert in Deutschland, finde ich. Es gibt Gebetsinitiativen, Gebetshäuser, aber ja, so ist es. Man braucht alles, alle vier Punkte. Als Jesus mit den Jüngern zusammen war, Gemeinschaft hatte, er lebte mit ihnen, lehrte er sie, er hatte Gemeinschaft mit ihnen, er teilte mit ihnen das Brot. Das war nicht nur das irdische Brot, was er teilte, sondern sein Leben teilte er regelrecht. Und sie erlebten, wie er mit dem Vater lebte. Und sie erlebten, welche Nähe er zum Vater hatte, das Gebet. Und dann sagten sie, Herr, lehr uns beten. Das wollen wir auch. Die wollten nicht noch ein Gebetsseminar besuchen. Nochmal ein 9-5-Punkte-Programm, wie man besser beten kann. Das interessierte die gar nicht. Was die interessierte, war die Nähe zu Gott. Das war's. Sie spürten, Jesus ist dem Vater nahe. Und darum geht's eigentlich im Gebet. Ich erinnere mich an eine Situation in Izmir in der Türkei vor 10 Jahren. Ich war mit einem Bruder der Baptistengemeinde, haben wir eine Baptistengemeinde in Izmir besucht, in Buca. Das ist ein Stadtteil von Izmir mit 700.000 Einwohnern. Die ganze Stadt hat ein paar Millionen. Und wir haben gewohnt an der Kirche. Diese Kirche war eine christliche Kirche oder ist eine. Vor 100 Jahren gebaut und der türkische Staat hat der Gemeinde die mal übergeben. Das ist so ziemlich einmalig. Und wir wohnten da, wir schliefen. Da dachte ich, toll, ich wohne jetzt an der Kirche, da kann ich morgens um 5 beten gehen oder 5:30, ich weiß nicht genau. Ziemlich früh, es war noch dunkel. Ich stand dann auf, ging in die Kirche zum Beten und betete und betete und erlebte die Nähe Jesu. Es war für mich eindrücklich. Parallel hörte ich draußen den Ruf der Muezzin, der islamischen Prediger. Allah ist groß. Die ganze Stadt wurde getönt. Und ich hörte diesen Ruf und empfand im Herzen einen Schmerz und eine Trauer, weil ich das Gefühl hatte, seit 1300 Jahren rufen Muslime zu Allah und bekommen keine Antwort. Da kommt nichts zurück. Das sagen Muslime selbst. Das ist so. Und ich selbst erlebte in dem Moment die Nähe Jesu. Als Jesus gekreuzigt wurde in Jerusalem, war der Gottesdienst perfekt organisiert. Das Passafest. Da stimmt alles. Eins fehlte: die Nähe zu Gott. Denn den, der von Gott gekommen war, Jesus Christus, wollte man nicht. Man wollte Gott nicht. Man wollte Religion. Man hat sich gegenseitig totgeschlagen, aber Gott nicht. Gott wollte man nicht. Das ist die Wahrheit. Gott sucht unsere Nähe. Mir ist eins klar geworden, als ich in der Türkei war, habe ich persönlich empfunden, ein bisschen besser gefällt es mir dort wie bei uns hier. Warum? Muslime wissen noch, dass es einen Gott gibt. Sie nennen ihn Allah. Aber sie wissen es, dass es einen gibt und dass die Vorstellung von der Heiligkeit Gottes ist im Islam stark. Das gibt's bei uns nicht mehr. Hier ist Atheismus. Gott ist tot. Gott ist nicht heilig hier bei uns. Er ist heilig. Sie wissen das. Aber wenn Gott nur noch heilig ist, dann lebt man immer in Angst. Stimmt's? Dann lebt man immer in Angst. Und was Muslime nicht wissen, ist, dass Gott ein Vater ist, dass er unsere Nähe sucht, dass er wünscht, dass wir seine Nähe erleben. Versteht ihr? Das ist der große Unterschied. Also nur mal dazu. Gott ist ein Gott, der Nähe sucht. Er sucht unsere Nähe. Er sucht Zeit mit uns zu verbringen. Ich habe so gedacht, das größte Problem in dieser Welt, die größte Frage ist ja die, warum lässt Gott all das Leid zu? Das stimmt gar nicht, dass Gott das eigentlich zulässt. Das Problem liegt nicht bei Gott, sondern Menschen wollen seine Nähe nicht oder wollen ihn nicht. Er ist aber nahe, er ist da. Ich denke, gerade heute steht im Wochenspruch, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her. Habt doch Zeit mit mir. Nee, wir haben keine Zeit. Wir müssen zum Flohmarkt oder sonst was oder Party oder feiern oder. Gestern Abend waren wir von Nachbarn eingeladen zum Feiern, Geburtstag. Eine Nachbar hatte Geburtstag gehabt. Und ich habe gesagt, wir wollen aber um 10 Uhr gehen. Oder wir sind dann um 10:30 gegangen. Ich wollte rechtzeitig im Bett sein, um fit zu sein für heute. Das war mir wichtig. Da war schon der Anflug des Gedanken, naja, soll ich den Gottesdienst absagen, um feiern zu können? Und ich sagte, nein, das mache ich nicht. Das nicht. Als Gott die Menschen schuf am Anfang, schuf er erst das Paradies und setzte dann den Menschen hinein. Und Gott sprach dann zu den Menschen, ganz persönlich auf Augenhöhe, per Du. Er sagt in 1. Mose 1, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Gott schuf den Menschen, Gott ist ja im Himmel, schuf die Erde. Und er hat dann nicht irgendeinen Vermittler oder Vertreter geschickt. So hier, Engel A, ich habe eine Botschaft hier für dich, schreibe ich mal auf, einen Dreizeiler. Geh mal runter auf die Erde und sag's den Menschen. Nein, er selbst kam. Er selbst war da in der Schöpfung, im Paradies. Er selbst sprach mit Adam und Eva. Gott sucht unsere Nähe. Zeit mit uns zu verbringen. Ach, wie oft bin ich abgelenkt, wenn ich empfinde, Gott möchte Zeit mit mir verbringen. Dann ist das Smartphone, dann ist die Gartenarbeit, dann ist dies und das Termin und weiß ich und alles. Gott sucht uns. Dann sagte Gott, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur einen nicht. Nur einen nicht. Der Baum der Erkenntnis, gut und böse. Und was macht Adam und Eva? Essen natürlich davon. Nein, nicht natürlich, aber essen davon. Und Als sie von dem Baum gegessen haben, was haben sie beide gemacht? Was haben Adam und Eva gemacht? Ein Wort. Versteckt. Ja, Feigenblätter. Versteckt. Vorher kam Gott zu ihnen, sie sprachen miteinander, hatten Gemeinschaft und in dem Moment verstecken sie sich. Angst vor Gott. Und was macht Gott? Schickt er eine Rakete vom Himmel? Eine Bombe? Nein, er kommt. Er kommt. Sie entfernen sich aus der Nähe Gottes und Gott kommt ihnen nahe. Wo seid ihr? Was, Adam, wo bist du? Ja, ich hatte Angst vor dir. Wenn der Mensch sich vor Gott versteckt, ihn für tot oder sonst erklärt, kommt Gott trotzdem auf den Menschen zu. Welch ein Segen für uns. Kain und Abel. Abel hat ein Opfer gebracht. Gott sagt, like. Abel, Kain bringt ein Opfer. Gott sagt, nee, das gefällt mir nicht. Neulich hat Lydia und eine unserer Töchter haben mir ein paar Hemden gezeigt. Da war ein rosa Hemd dabei. Da habe ich gesagt, geht gar nicht. Also wer mir ein rosa Hemd schenkt, du hast ein rosa Hemd an. Das ist okay. Das sieht gut aus. Ich will noch sagen, man hat immer noch die Freiheit zu sagen, was einem gefällt und nicht. Gott auch. Und das Ergebnis von der Geschichte ist, Kain will seinen Bruder umbringen. Erschlagen. Und wieder schickt Gott keine Bombe und bringt den Kain um, vorher, bevor sowas überhaupt passieren kann, sondern er geht auf ihn zu. Er sucht seine Nähe. Und sag, Kain, was ist in deinem Herzen? Was denkst du, das ist nicht gut, wenn du fromm lebst, wenn du mit mir lebst, wenn du meine Nähe suchst, dann brauchst du dem Bösen nicht nachgeben. Thomas, der Apostel. Jesus war gestorben, die Jünger waren zusammen, haben erzählt, wir haben Jesus gesehen. Ich glaub nix, für mich ist die Sache erledigt, fertig, Ausschluss. Wenn ich nicht meine Finger in seine Seite lege und seine Nägel male sehe, glaube ich nicht. Was macht Jesus? Er kommt auf ihn zu. Wenn ein Mensch in Zweifel sitzt, im Unglauben, versucht und herausgefordert, kommt Jesus auf ihn zu, auf uns zu. Das ist eine gute Nachricht, oder? Gott kommt auf uns zu, er sucht unsere Nähe. Der größte Beweis der Liebe Gottes ist das Kommen Jesu auf diese Erde, Gott selbst. Um uns von der Sünde zu befreien und neues Leben anzubieten. Er streckt die Hand aus. Als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten. Noch einmal, das Allerheiligste ist die Nähe Gottes. Das zerriss und damit wurde deutlich, du und ich, wir alle können zu Gott kommen. Also für mich ist das bis heute unbegreiflich. Ich denke mir manchmal, wer sind wir denn? Das drücken wir auch in Gebeten aus. Wer sind wir eigentlich? Dass Gott mit uns. Er muss noch viel arbeiten, damit wir überhaupt vertrauen. Weil wir Angst vor ihm haben oder Zweifel haben, ob Gott gut ist oder weil die Lebensumstände uns was ganz anderes zeigen, als wir gedacht haben im Glauben und. Also es ist, aber er macht das. Als Gott auf diese Erde kam, hat er sich nicht in die Universität von Jerusalem zurückgezogen oder hat sich nicht ins Allerheiligste gesetzt, um mit großem Abstand und Heiligkeit den Menschen Botschaften weiterzugeben durch Vermittler. Er ist selbst gekommen, ist Mensch geworden, Zimmermann, Handwerker. Hat gelebt wie ein normaler Mensch. Ich meine, mehr geht ja gar nicht. Und die Menschen waren misstrauisch. Wer ist denn der? Dann hat Jesus die Jünger gerufen. Die Jünger waren alles keine Theologen. Das waren Handwerker, auch zum Teil untere gesellschaftliche Schicht. Er rief sie, folgt mir nach. Und sie taten das. Sie hörten ihn und sie wünschten sich das eine, seine Nähe. Sie erkannten ihn als Messias. Als Jesus dann predigte in Johannes 6 und ein paar krasse Dinge gesagt hat, nachdem er Tausende gespeist hat, sind die Menschen alle von ihm weggelaufen. Das ist zu hart, was der sagt. Seine Worte sind zu hart, zu gesetzlich, zu streng. Das passt gar nicht. Wir sind doch gut, wir sind doch Juden. Wir sind doch beschnitten worden am achten Tag und wir haben doch alles getan, ist doch alles gut. Ich bin doch als Kind getauft, ich bin doch konfirmiert, ich bin kommuniert oder sonst irgendwas. Ist doch alles gut, hör auf mit der Bekehrung. Umkehr. Was Jesus hier in Johannes 6 sagt, ist, bekehrt euch. Ihr müsst umkehren zu mir. Sucht doch meine Nähe. Nein, die meisten gingen weg. Und dann fragt er seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Und sie sagen, nein, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und dann, was ich am Anfang sagte, sie erleben, nochmal zurück, Gebet kannten die Jünger von der Synagoge. Sie kannten das ritualisierte Gebet, das Gebet der Psalmen. Also ich bin kein Feind von ritualisiertem Gebet. Ich bete immer wieder die Psalmen. Manchmal weiß ich nicht, wie ich beten soll, wie ich in die Nähe Gottes kommen kann. Und dann nehme ich einen Psalm. Aber es ist für mich kein Ritual, sondern es ist für mich eine Hilfe, um die Nähe Gottes zu suchen. Aber das ritualisierte Gebet kannten die Jünger und das war in Israel genauso bekannt wie in den Religionen. Aber bei Jesus erlebten sie, wie er die Nähe des Vaters erlebte und Gebetserhörung erlebte. Und dann war ihre Bitte, lehre uns beten. Und er hat sie das Vaterunser gelehrt und vieles andere auch. Übrigens, es gibt sehr viel Gebetshilfen im Neuen Testament. Epheser 1, Kolosser 1, da sind so manche Texte, da kann man sehr gut, Epheser 1 ab Vers 15, das ist eine richtig gute Gebetsanleitung, wofür wir beten können. Das ist mir oft schon zur Hilfe geworden. Und Jesus selbst hat viel vom Gebet gesprochen. Als er ans Kreuz ging und in Gethsemane betete, hat er drei Jünger mitgenommen, die bei ihm ganz nahe waren. Petrus, Johannes und Jakobus vielleicht. Und während er betete und der Schweiß zu Blutstropfen wurde und ein Engel ihn stärken musste, weil er in einem Art Lebenstodeskampf von Anfechtung war vor dem Kreuz, schliefen die Jünger ein. Und Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr in der Anfechtung nicht fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die Jünger haben es nicht verstanden, haben geschlafen, er hat sie schlafen lassen. Aber sie sind in der Anfechtung gefallen, verleugnet. Ich kenne ihn nicht. Und diese Niederlage in der Anfechtung hat ihnen geholfen, dieses Wort und die Bedeutung des Gebets zu verstehen. Und ich muss noch einen Vers dazu erwähnen, den ich seit Jahrzehnten aufmerksam lese und über den ich immer wieder nachdenke. Jesus sagt, in Zusammenhang mit dem, was vor seiner Wiederkunft alles geschieht, was wir heute sehen, sagt er, wacht alle Zeit aber und betet, dass ihr stark werdet zu entfliehen dem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Verführung, sagt Jesus, kommt. Und ich muss sagen, ich sehe in unseren christlichen Kreisen so viel Verführung, Verdrehung, und ich sehe so viel Abweichen vom Wort Gottes und den Wahrheiten Gottes. Und wenn ich das in manchen Kreisen, manchen Geschwistern gegenüber anspreche, kommt Protest. Wenn ich aufs Wort Gottes hinweise, dann kommt die Reaktion, das ist zu gesetzlich. Das ist so. Wenn ich sehe, was in unserer Christenheit in Deutschland passiert, was da inzwischen theologisch alles möglich ist, dann kann ich nur sagen, Hier gilt auch das Wort von Jesus. Sie kennen weder die Kraft Gottes noch das Wort Gottes noch Gott selbst. Also das ist an den Haaren herbeigezogen, aber das hat nichts mehr damit zu tun. Und ich verstehe auf einmal, wenn Jesus sagt, die Gemeinde Jesu, das ist die betende Gemeinde, die wiedergeborene Gemeinde, sie wird vor den Pforten der Hölle nicht überwältigt. Woher kommen Verführung und Versuchung? Vom Versucher. Er wird die Welt überwinden und auch den, der nicht wacht. Das ist mir, wie gesagt, seit Jahrzehnten ein Wort, nicht verkrampft zu werden und nicht in Angst zu kommen, bitte richtig zu verstehen, aber wachsam zu sein, wenn ich weiß, der Geist ist willig. Ja, ich will die Wege Jesu gehen, das will ich wirklich. Aber es gibt Situationen, da packe ich das nicht. Da bin ich zu schwach. Und ich merke, es kommt eine Anfechtung, da muss ich wirklich beten, Herr, hilf mir, halte mich fest, bewahr mich. Ich will doch deinen Weg gehen, das ist der gute Weg. Also, das Gebet wird in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, für die Gemeinde Jesu und für jeden Christen, der ihm wirklich gehört, zentrale Bedeutung haben. Wo das Gebet stirbt, sind Fragen zu stellen. Seht das nicht als Druck. Es ist ein Hinweis. Ich erinnere mich, 2020, Ende Februar, Anfang März, habe ich auch schon öfters erzählt, aber ist mir ganz wichtig, war ich in Osnabrück eingeladen zu einem Ranger-Leiterwochenende, sollte ich das Thema machen. Und am Freitagabend, wir waren alle zusammen, das war Anfang von Corona, hörte ich in den Nachrichten oder las, dass eine große christliche Konferenz in Karlsruhe abgesagt worden war. Weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Große Konferenz mit vielen Sprechern. 3000 Leute. Wurden alle nach Hause geschickt. Die hatten 100, 150 Euro bezahlt für die Konferenz. Keiner hat sein Geld zurückgekriegt. Es war Corona. Da hatte einer der Leiter Corona. Ich weiß noch, wer das war. Ich hörte das und war geschockt. Ich habe gedacht, Gott, was machst du? Das ist doch nur Konferenz für dich. Du kannst das doch nicht schrotten, so ungefähr. Und dann wurde ich still und dann habe ich mir überlegt, kann es sein, dass Gott dadurch etwas sagen will, uns als Christen, wenn er es zulässt, dass eine große Konferenz mit 3000 Teilnehmern nach Hause geschickt wird. Die hatten sich das auch anders vorgestellt. Und dann hörte ich im Herzen, leise aber klar, das Wort Gebet. Und ich wusste, das ist die Antwort. Und ich spürte bei diesem Wort Gebet, dass Gott mir sagt, Andreas, such mehr das persönliche Gebet. Da war nicht, du musst beten. Halbe Stunde reicht, eine Stunde, anderthalb. Das gar nichts. Sondern such das Gebet, such meine Nähe. Ich meine, das ist doch nicht zu schwer. Als Ehepaar reden wir auch miteinander. Manchmal ist das Gespräch unterbrochen, dann müssen wir wieder zusammenkommen. Und dann reden wir. Und manchmal reden wir lange und viel. Aber wir reden miteinander. Wir brauchen das. Das machen wir doch alle. Zu Freunden, zu Leuten, die wir gut kennen, die wir mögen, die wir lieben, reden wir. Und ich denke, wenn man das Gebet von dem her sieht, spürt man, es geht nicht um eine Leistung. Es geht um Nähe. Such meine Nähe. Jesus hat die Nähe zum Vater gesucht und war stark für das Kreuz. Das hat ihn befähigt. Was hat Pfingsten mit Gebet zu tun? Der Heilige Geist. Was passierte, bevor der Heilige Geist kam? Was war da? 10 Tage lang. Ja, und? Vor allem Gebet. 10 Tage Gebetskonferenz. Aber beten. Keine Theorie. 10 Tage beten. Jesus sagt den Jüngern, Himmelfahrt, bleibt zusammen. Wartet. erwartet, betend. Also den Jüngern war klar, was sie zu tun hatten. Die haben da nicht in Jerusalem im Kaffeehaus gesessen und gedacht, mal gucken, was in 10 Tagen kommt. Mal schauen, was passiert. Die haben gebetet. Die haben gebetet. Die waren die ganze Zeit im Gebet. Und dann kam der Heilige Geist und die Gemeinde begann. Wir müssen nicht darum bitten, dass der Heilige Geist kommt. Aber wir sind gerufen von Jesus her. Paulus sagt, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Fahr zur Tankstelle. Lass deinen Tank mal wieder füllen. Unser ist halb leer, jetzt müssen wir wieder nachtanken. Ermunt, und dann kommt die Tankstelle, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die göttliche Tankstelle, nennt man sie so. Ein Teil können wir selber tun. Steht hier. Ermuntert einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ein Teil tut Gott. Ich weiß manchmal, wenn ich nicht beten kann oder wenn es dicke ist oder so, dann singt manchmal ein Lied in meinem Herzen. Kennt ihr das? Manchmal hast du so ein Lied im Sinn, das geht die ganze Zeit. Denkst du an dieses Lied, dann singt. Es ist, als wenn dieses Lied in dir selber singt. Das ist so schön. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das tut er. Er füllt. Er gießt nach. Aber wir können auch uns nachfüllen lassen. Beides ist hier gemeint. Ich denke, ich empfinde, der Herr erinnert uns in unserer Zeit an das Persönliche und an das Gemeindegebet. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich überlege ja immer, worüber soll ich predigen? Was ist das Thema? Ich meine, ich habe mehr Themen als Sonntage, aber mir kam diese Idee bei dem Thema von Ostern her und dann Pfingsten und Heilige Geist, habe ich gedacht, ja, das passt so sehr zusammen. Jesus am Kreuz, die Grundlage, der Heilige Geist kommt, wir können in die Nähe Gottes kommen. Und dann die Gemeinde mit diesen 4 Stuhlbeinen, kann man dran denken. Ich will auch über die anderen Themen predigen die nächsten Male, weil ich denke, dass das wichtig ist. Ein Gedanke noch zum Gebet. Das Gebet ist sehr angegriffen. Stimmt's? Ich werde angegriffen, wenn ich beten will. Dann ist manchmal schwer. Dann habe ich 100 Ideen, was ich alles machen müsste. Und später beten, aus später beten ist meistens nie beten. Und Gebetsstunden, höre ich, sind die am dünn besuchtesten in Gemeinden wohl im Allgemeinen. Es gibt Gemeinden, wo es Ausnahmen gibt. Aber am wenigsten besucht. Was ist los? Bitte seht das auch nicht als einen Vorwurf. Oder eine Anklage oder jetzt, ich will Druck, nein, ich will auf was hinweisen. Ich beobachte ja was. Denn parallel zu dieser Art Gebetslosigkeit, die ich empfinde und um die ich ja, ich ringe nicht um Gebetslosigkeit, ich ringe um Gebet. Ich erlebe das Angegriffensein genauso. Parallel dazu sehe ich in unserem Land, in Deutschland und Europa, eine unglaubliche Aufweichung biblischer Wahrheiten. Eine Anpassung an gesellschaftliche Vorstellungen innerhalb unserer Christenheit. Wo der Glaube nicht Tiefe hat, hat er keinen Halt und wird von der Entwicklung mitgerissen. Ich erinnere mich an eine Evangelisation in einer anderen Stadt. Da war ganz klar die Maßgabe, es war auf der Allianzebene, kein Bekehrungsaufruf. Okay, da muss er erstmal klarkommen, aber das geht eigentlich gar nicht. Wie kann das sein? Ich weiß, früher noch bei Beerdigungen habe ich immer wieder auch Bekehrungsaufruf, so einen kleinen, also so einen Hinweis gemacht. Und dann wurde mir von Christen gesagt, du evangelisierst zu viel, du passt da gar nicht hin und so. Ich dachte, liebe Leute, natürlich ist das keine Evangelisation und doch ist es eine. Lydia hat erzählt und auch die Christen aus dem Osten, Beerdigungen und Hochzeiten, das waren die Evangelisationen früher im Osten. in der Sowjetunion. Da kamen die Leute alle, das hat man endlich genutzt. Und das sollten wir auch. Ein weiteres, was ich beobachte, immer wieder Streit über theologische Fragen, Fragen des Stils, der Vorstellung, wie Gemeinde sein soll. Anstatt Probleme gemeinsam zu lösen, trennt man sich. Die Vorstellung, dass die Gemeinde das Einzige ist, welches die Pforten der Hölle nicht überwinden kann, und anstatt darum zu ringen und gemeinsam gegen den Feind, den Durcheinanderbringer im Glauben zu stehen, geht man lieber dahin, wo man mehr Spaß hat. Ich hörte von einem Pastor, wir wollen Spaß haben. Gott ist cool, so ungefähr. Gott gibt uns Spaß. Na okay, also ich kann das nicht bestätigen. Ich weiß nur eins von der Rangerarbeit und von der missionarischen Arbeit, da ist viel Freude dabei. Spaß haben, dann musst du, weiß ich, zum nächsten Volksfest gehen. Aber der Spaß ist so ein bisschen, naja, lass ihn mal. Wir haben es nötig, in unserer Zeit zusammenzustehen, wo wir bequem geworden sind, satt sind und den Blick für das Wesentliche verloren haben. Es klingt streng, aber es ist so. Ich sehe einen Zusammenhang von Gebetslosigkeit und Gebetsarmut und diesem Entwicklung des Abfalls. Die Gemeinde in Jerusalem reagierte ganz anders auf gesellschaftlichen Druck. In Apostelgeschichte 4, ab Vers 23 heißt es, die Apostel waren ja geschlagen worden, die waren ja verurteilt worden, also denen hat man ja stark zugesetzt. Und sie kamen zurück in die Gemeinde und haben es der Gemeinde erzählt. Und die Gemeinde hat nicht so reagiert, ja, wir müssen vielleicht noch ein bisschen niederschwelliger werden, vielleicht müssen wir unser Programm noch ein bisschen anpassen oder diesen und jenen Eventmoment noch mit einbauen, damit die Leute vielleicht mehr kommen und so weiter, sondern als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohepriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist, auch unser Volk heute. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt, in diesem Land, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Gestern waren wir auf einer Feier von unseren Nachbarn, die wir sehr schätzen. Lieben, das ist fantastisch. Und sie haben auch noch mal ausgedrückt, wie schön das ist, dass wir Nachbarn sind. Was nicht war, ist das Gebet. Und dann hat jemand in der Runde auch erzählt, dass gerade im Zeller Theater am Innenhof ein Stück läuft, im Auftrag des Herrn. Das ist irgend so ein Musical. Kennt ihr das? Also es ist auf jeden Fall nichts Christliches. Da geht so richtig die Post ab, im Auftrag des Herrn. Ich weiß, es gibt doch, glaube ich, so ein Western im Auftrag des Herrn. Kennt ihr den? Auch mit so zwei Haudegen. Das klingt... Da wurde mir ganz anders, als ich das hörte. Da wurde mir ganz anders. Ja, der Glaube spielt nicht viel Rolle. Jesus, das ist, ich sag das auch mit Schmerz, tut mir weh. Ich will nicht mit Zeigefinger zeigen. Es ist, ach. Hier war es dann richtig Druck auch. Und dann sagt die Gemeinde, und nun, Herr, sieh an, was in unserem Land läuft. Und gib deinen Knechten, uns, mit Freimut zu reden, dein Wort, strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen. durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatte, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Das war das Gebet. Kein Nachgeben. Kein Nachgeben. Ich weiß was von diesem Kampf. Oh, manchmal ist man so müde. Manchmal scheint das so nutzlos, was man tut. Es sind so wenige, die scheinbar antworten. Ist es manchmal so. Und dann noch Mut zu haben. Jetzt in 5 Wochen wollen wir nach Litauen wieder das Kindercamp. Wir sind 26 Ranger und 20 litauische Leiter, 60 Kinder haben schon angemeldet. Ich hoffe, dass noch mehr kommen oder wir hoffen das. Wir wollen, dass sie Jesus kennenlernen. Das sind solche Gelegenheiten, aber das ist eine Herausforderung auch. Da brauchen wir Mut. Da brauchen wir Kraft. Könnt auch mit dafür beten, dass das gut läuft. Von Kiel wollen wir aus losfahren. Und diese Gemeinde in Jerusalem, sie betet. Und dann heißt es, sie hatten Gütergemeinschaft, sie gaben sich gegenseitig ab. Das war neu in Israel, das gab's so nicht. Wer arm war, bettelte. Sie haben abgegeben. Und es hat in der ganzen Gesellschaft ein Aufhorchen ausgelöst und viele sind zum Glauben gekommen. Durch das, was sie unter den Christen erlebt haben. Warum? Die hatten kein tolles Programm, die haben keine Kongresse besucht, waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das Wort Gottes war da. Das Gebet ist umkämpft. Wir haben so viel zu tun, dass eigentlich keine Zeit ist. Stimmt das? Oder sind die Prioritäten verschoben? Jesus sagt, dass die Sorgen der Welt und der Betrug des Reichtums das Wort Gottes und seinen Ruf ersticken. Man hört's nicht mehr, ist genervt, lässt sich nicht gerne wecken. Jesus lässt auch schlafen, wie er die Jünger in Gethsemane hat schlafen lassen, in der Hoffnung, dass durch die Niederlage ein Aufwachen kommt. Aber es muss nicht so sein. Jesus ruft uns, die Bedeutung des persönlichen und Gemeindegebets zu ermessen. Ich weiß nicht, ob du jetzt erschrickst oder erschrocken bist oder was sind das für Worte, was sind das für Gedanken. Noch einmal, es geht nicht um Vorwurf, es geht nicht um Druck aufbauen, es geht nicht um Leistung, so du musst jetzt 3 Stunden die Woche beten oder irgend sowas anderes. Nein, es geht um Nähe Gottes, es geht um Nähe zu Jesus. Zu uns persönlich, wir haben kein Gemeindeleben wie die meisten von euch oder in den Gemeinden, wo wir sind. Wir reisen ja jeden Sonntag rum. Und in Celle haben wir keine Gemeinde in dem Sinne. Aber wir persönlich beten zusammen, wir lesen in der Bibel morgens zusammen. Dadurch, dass wir zu euch kommen und zu anderen Gemeinden kommen, haben wir Gemeinschaft. Mir persönlich ist das wichtig. Ich erinnere mich, als wir letztes Jahr die 7-wöchige Fahrt durch Baltikum und Lappland gemacht haben, hatte ich euch erzählt, was ich am meisten vermisst habe, war Gemeinde. Und durch diese Posts bei WhatsApp, erinnert ihr euch, mit den Bäumen, da hatte ich Gemeindeanschluss. Ich habe gesehen, wer sich das angeschaut hat und fühlte mich in der Gemeinde. Und Gemeinde haben wir auch da oben besucht. Das war auch schön. Das braucht man. Das Gebet, ich persönlich habe in der Woche 4 Gebetstreffen am Telefon. Das ist ganz schön viel, könnte man denken, ist nicht so viel. Ich lebe jedes Mal auf. Ich merke, ich brauche das. Das ist persönliches Gebet mit einem Freund. Das ist Gebet für die Royal Ranger, für dies oder jede Anliegen. Das ist so wichtig. Ich bete auch für euch, wir beten für euch, für die anderen Gemeinden, in denen wir sind. Und ich merke, dieses persönliche Gebet baut mich auf, lässt etwas leben, was Gott in uns, die wir uns Jesus anvertraut haben, gelegt hat. Wie unterhält man ein Lagerfeuer? Wie unterhält man das? Was? Nachlegen. Holz nachlegen. Beten ist Holz nachlegen. Es bleibt, es brennt. Als Mose, Aaron und Hur den Josua in den Kampf geschickt hatten, beteten sie auf dem Berg. Und das Gebet war den Sieg Gottes hochhalten. Der Herr ruft uns, das Gebet in den Blick zu nehmen, alleine und als Gemeinde. Nicht, um uns noch mehr aufzuladen, sondern um uns stark im Glauben zu machen, um im Glauben zu bleiben, stehen zu können und für ihn Zeugen zu sein. Denn das ist eine Herausforderung, oder? Also unsere Nachbarn zu erreichen, ist für mich eine Herausforderung. Das ist nicht so leicht. Da brauche ich Weisheit. Herr, hilf mir. Gib mir die rechten Worte. Gib Gelegenheiten. Unserem Nachbar, der Geburtstag hatte, will ich jetzt das Buch schenken, Jesus, unser Schicksal. Ich habe ihm schon gestern gesagt, Clemens, zwei Geschenke hast du gehabt. Drei kriegst du, alle guten Dinge sind drei. Wir haben einmal Brennholz in die Kiste, Dieter hat eine Torte gebacken. Und von mir kriegt er, das weiß er noch nicht, das Buch Jesus, unser Schicksal. Ich wünsche mir so sehr, dass sie auf eine Spur kommen von Jesus. Und ich ringe und bete um die richtigen Worte, das zu tun. Da brauchen wir die Hilfe Gottes. Und das will Jesus uns geben, dass wir Menschen auch erreichen können. Amen. So, jetzt habt ihr viel gehört. Für lange Hilfe. Aber das lag mir auf dem Herzen. Das lag mir sehr auf dem Herzen. Vielleicht die Erinnerung an das Stuhlbein. Eins davon, auf dem wir sitzen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Thema Gebet. Und Herr, im Tiefsten weiß ich und wissen wir, es geht hier nicht um eine Leistung, es geht hier nicht um eine Zeit irgendwie, die wir abarbeiten müssen, sondern eigentlich ist es der Ruf, deine Nähe zu suchen. Und du suchst unsere Nähe, jeden Einzelnen von uns. Dein Wort hast du uns gegeben und das bekommen wir im Gebet, wenn wir dein Wort lesen, die Bibel. So wie wir als Ehepaar, als Freunde einander Worte geben, zusprechen, so sprichst du uns dein Wort zu, Herr. Hilf uns, das zu erkennen in unserem Alltag, dass du unsere Nähe suchst und mit uns bist, mit uns sein willst, in dem Alltag, den wir erleben, an dem Platz, an dem wir sind, Herr. Das bitte ich in deinem Namen. Amen.